So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview, worauf ich mich schon sehr freue. Wir haben schon das zweimal geplant und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr, den Roland Methner heute im Podcast zu haben. Und ich erzähle gerade ein bisschen, wie ich ihn kennengelernt habe und dann kennt ihr, dann werden wir dem Gast das Wort erteilen, dass der mehr redet als ich. Und zwar, ich kenne Roland Methner von seinem Buch über Miasmen. Das habe ich gelesen in 2018 und 2019. Wo ich damit in Kontakt gekommen bin und hatte dann die große Freude, ihn persönlich kennenzulernen bei meiner eidgenössischen Prüfung. Da saß er als Prüfungsexperte in meiner P2-Prüfung und da konnte man ein bisschen sprechen über unsere doch verschiedenen Miasmenansichten, das aber heute wahrscheinlich kein Thema ist, sondern heute lernen wir ihn erstmal kennen und ich habe dann auch noch die große Freude gehabt, wovon ich sehr profitiert habe, in seiner Tumorkonferenz teilnehmen zu dürfen, wann immer es mir möglich war. Und habe sehr viel Einblick bekommen in seine Arbeit in der Tumorkonferenz über Krebs mit zusammen mit dem Josef Karl Graspointner, den ich auch sehr gut kenne über meine Interviews bei der Marianne Kann-Gießer. Und so hat so alles dazu geführt, dass ich ihn heute eingeladen habe, im Podcast mit mir über ihn zu sprechen, aber auch über das Thema Krebs, wo wir in Vorbereitung sind auf den Krebskongress an der SAI im April. Und da habe ich gedacht, es passt perfekt, wenn er jetzt kommt. Herzlich willkommen, schön bist du da, Roland.
Schön, freut mich, Marvin. Ich freue mich, in deinem berühmten Podcast mal eingeladen zu sein. Berühmt, weil ich höre immer wieder von Kollegen irgendwie deine ruhige, unaufgeregte Stimme und dein Humor und so weiter, dass sie einfach den gerne, wenn sie beim Auto sind oder sonst irgendwo, den gerne hören. Und genau, insofern fühle ich mich sehr geehrt, dass ich von dir hier heute auch mal gefragt werde, bestimmten
Schön.
Themen, ne?
Und weil es so Tradition ist, lernen wir eben dich erstmal ein bisschen kennen. Das heißt, du triffst, wie alle anderen Interviewgäste, trifft dich die Frage, wie bist du zur Homöopathie gekommen? Und sozusagen dann als Folgefrage, da du gern weiter fließen darfst, warum bist du noch dabei?
Okay, genau, beides gute Fragen. Ja, also nach dem Abitur, geboren bin ich in Frankfurt und nach dem Abitur habe ich angefangen, Sozialpädagogik zu studieren in Frankfurt. Und habe mein Anerkennungsjahr als Sozialpädagoge im psychiatrischen Bereich gemacht, was ich damals nicht wusste, dass mir das vielleicht später mal helfen könnte, weil ich hatte dann halt viel auch in der ambulanten psychiatrischen Einrichtungen mit Suizidpatienten zu tun. Und das hilft einem später in der Anamnese, wenn sozusagen ohne Angst Patienten anzusprechen, falls sie Suizidgedanken haben, wie man damit umgeht oder so. Aber gut, was ich gemerkt habe damals, ist, dass es kein Beruf für mich fürs Leben ist, weil ich den Menschen eigentlich nicht so helfen kann, wie ich mir das damals so erträumt habe. Also die kommen halt immer wieder, gehen dann in Krisensituationen in die Psychiatrie, kommen dann wieder in die Übergangseinrichtung und so richtig vorwärts geht es nicht. Und das hat mich arg frustriert. Und dann habe ich geguckt, was könnte ich machen. Und da gab es so verschiedene Ideen. Ich könnte zur Polizei gehen, ich könnte Lehrer werden, ich könnte, weiß ich nicht, was man da damals alles so hat. Und wie der Zufall so wollte, hat meine damalige Freundin halt eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht in relativ bekannten Heilpraktikerschule in Hamburg. Ich war da mittlerweile schon nach Hamburg umgezogen, ins schöne Hamburg. Und da habe ich erst mal gesehen, wie viel die Heilpraktiker-Schüler lernen müssen über Medizin und so weiter. Da ich aus einer Ärztefamilie komme, also mein ältester Bruder Arzt, mein Vater Arzt, kam ich dann wieder so auf das Thema Medizin zurück und dann hat es mich total interessiert und gepackt. Und dann habe ich mich angemeldet bei dieser Heilpraktikerschule. So, da bin ich aber noch nicht bei der Homöopathie. Ich hatte das Glück, dass damals an dieser Schule in Hamburg immerhin 2 Jahre von den 3 Jahren ein sehr umfangreicher Homöopathieunterricht stattfand von Gerhard Risch. War damals einer der bekanntesten Homöopathen auch in der Schweiz. In der Schweiz und in Deutschland für die Heilpraktiker. Und ich hatte das Glück, eben 2 Jahre schon bei ihm Homöopathie zu lernen. Und das hat mich sehr geprägt. Ich hatte sozusagen nach der Heilpraktikerschule beschlossen, ich mache nur Homöopathie. Und durch diesen guten Unterricht von ihm. Dann haben alle gesagt, du kannst ja eh nicht von leben und das ist das Schwierigste und heutzutage sind alle vergiftet und mach das bloß nicht und so. Aber mich hat es einfach interessiert und dann kommt dieses Erlebnis dazu, was wahrscheinlich jeder mal hatte, so dass man das konkret irgendwie sieht, wie funktioniert denn das. Ich war nämlich mit meinem Vater auf einem Seminar von dem Zentralverein der homöopathischen Ärzte. Damals war das so, dass du Homöopathie mit den sogenannten A-, B- und C-Kursen, also dreimal eine Woche, konntest du sozusagen deine Zusatzbezeichnung Homöopathie bekommen. Und mein Vater als Dermatologe, der war damals auch interessiert, nicht, dass er es wirklich gemacht hat, aber so die Patienten haben danach gefragt. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns das doch mal da mal hinfahren. Und da hatte ich das Glück, dass ich diese damalige Generation nach dem Krieg von Homöopathen wie Gawlik und Dr. Stübler und Dr. Köhler und so weiter, dass ich die noch live kennenlernen durfte. Und auf dem ersten Seminar habe ich eine akute Blinddarmentzündung bekommen, mittendrin. So. Starke Schmerzen und so weiter und so weiter. Mein Vater sagt sofort, wir gehen in die Klinik. Und ich als Arztkind, also negativ Arztkind geprägt, sage, nein, 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 auf keinen Fall. Lass uns mal wieder zurückgehen und einen von den Homöopathen, von den Lehrern da suchen. Vielleicht können die mich ja behandeln. Ja, bist du etwa verrückt irgendwie? Und so, na gut, ich habe mich durchgesetzt. Und damals hat der Dr. Springer, der lebt leider seit diesem Jahr nicht mehr vom Bodensee, so ein bekannter, relativ junger damals noch homöopathischer Arzt, gerade so ein aufsteigender Stern. Den habe ich mir dann geschnappt und der hat dann so eine kurze Anamnese mit mir gemacht und hat mir Calciumsulfuricum gegeben. Das ist aus heutiger Sicht gar nicht so abwegig, ne? Das ist ein typisches Abszessmittel und dann hatte ich vielleicht noch ein paar Symptome von Calciumsulfuricum und hat mich gefragt, was ich gern mag oder nicht oder was ich trinke und wie und so. Na gut, Calciumsulfuricum hat er mir gegeben. Das war dann abends. Ich habe das genommen, bin eingeschlafen, am nächsten Tag war alles weg. Mein Vater sagt, so ein Blödsinn, jetzt fahren wir in die Uniklinik Frankfurt, da spaßen wir nicht und dann mit und sind wir hin. Und ich muss dazu noch sagen, vorher waren wir in Bad Brückenau, war das gewesen, in Süddeutschland, vorher und die wollten mich sofort operieren, weil die Leukozyten waren erhöht und alle typischen Symptome für eine akute Blinddarmentzündung. Na gut, wir sind in die Uniklinik am Frankfurt, am nächsten Tag alles weg. Keine negativen Laborwerte irgendwie und die sagten, ja, das war wahrscheinlich gar nichts. Also, ne? So, also das in Kürze nur, das ist natürlich sehr beeindruckend, wenn man das mal selber, wo er diverse Vorträge gehört hat, aber dann erlebt man das mal bei sich selber. Wundersamerweise, was da passieren kann. Gut, und ab da war der Weg heute der Homöopathie gewidmet.
Ja, mega schön. Ich finde das auch immer wieder spannend. So viele Interviews, wie ich jetzt der schon geführt habe, hast du völlig recht. Das ist genau der Einstieg, der uns dann auch kleben lässt an dieser doch recht schwierigen, aber beeindruckenden Heilmethode. Weil man ja immer wieder auch diese Krisen hat, diese Löcher hat, wo man denkt, was mache ich eigentlich hier? Warum habe ich nichts Richtiges gelernt? Ne? Gerade wenn dann mal so zwei, drei Arzneimittel in einem vielleicht auch in einer bremslichen Situation überhaupt nicht funktionieren wollen. Und man denkt, ah, ich mache genau dasselbe wie sonst auch immer, warum hilft es jetzt eigentlich nicht? Aber das wird ja dann mit den Jahren, also jetzt mache ich das schon 13 Jahre, da immer seltener, glücklicherweise, dass man so überhaupt keinen Erfolg hat. Und trotzdem bleibt es ja diese enorme Motivation, und da hast du mir ja auch noch mal einige Jährchen voraus, ne? Also die Motivation dran zu bleiben, da werden wir gleich ja auch in einem deiner Projekte oder in den Projekten, die du machst, auch noch hören, wie viel Begeisterung, wie viel Engagement, wie viel Herzblut da immer noch ist und das ja gar nicht nachlässt. Und da ist eigentlich so, vielleicht auch für unsere etwas jüngeren Zuhörer, wo ich weiß, wir haben auch viele Anfänger dabei. Wie bist du so am Anfang mit diesen Krisen umgegangen, wenn du so dann vielleicht mal zwei, drei Patienten hattest, wo du dachtest, wieso hilft's nicht? Ah, oh Gott, ich habe doch jetzt drei Sulfurfälle gehabt, das hat super gewirkt, jetzt gebe ich dem vierten Sulfur, es passiert einfach gar nichts. Wie bist du damit umgegangen am Anfang? Oder andere Frage, wenn du die lieber beantworten willst, was würdest du den jungen Leuten raten, was sie dann machen sollen?
Also was mir sicher geholfen hat, ist, war einfach mit anderen Kollegen drüber zu reden. Also heute würde man da dann empfehlen, halt Supervision in Anspruch zu nehmen bei erfahrenen Kollegen, die einen begleiten können und die einem gut sagen können, irgendwie ist das eine Sache, die, wo man ein Problem mit dem Patienten hat. Hat man in der Anamnese irgendwas übersehen? Ist der Prozess der Fallanalyse? Gibt es da irgendwelche Unklarheiten? Hat man das Repertorium nicht korrekt angewendet? Fehlt einem die Mathematikerkenntnis? Also in diesem Ablauf, wenn man da einen Supervisor an der Seite hat, das ist sicher hilfreich. Eine andere Sache, die mir damals geholfen hat, ist in Art Intervisionsgruppen, also mit Kollegen zusammen, sich regelmäßig zu treffen. Und dann siehst du, sie haben alle die gleichen Probleme. Da war gerade eine Patientin und die war einmal da und dann hat sie sich nicht wieder gemeldet. Da war eine Patientin, die hat die Rechnung nicht bezahlt. Da war eine, die hat sofort immer mich streng angeguckt und gesagt, wann wird es endlich besser? Und da merkt man irgendwie, also die haben alle die gleichen Probleme.
Ja.
Also das waren so die zwei Dinge, die mir sicher über die Zeit geholfen haben. Ich habe damals dann praktisch nach der, also durch die Prägung von Gerhard Risch war das damals so, da gab es ja noch keine dreijährigen Ausbildungen. Und nachdem ich fertig war mit der Heilpraktikerschule und angefangen habe, meine Praxis zu machen, anzufangen in Hamburg, hatte er eine der ersten dreijährigen Homöopathie-Ausbildungen mit diversen Kollegen, die Clemens von Bönninghausen-Akademie, gegründet. Das war damals eine Riesensache, weil es ja noch nicht viele Schulen gab. Wir waren 140 Studenten im ersten Kurs.
Wow.
Träumt man nur heute von.
Ja.
Heute sind das Größenordnungen schon von 10 oder 15 maximal. Aber das war einfach, weil es damals noch ganz wenig gab. Und dann habe ich halt 3 Jahre die Ausbildung an dieser miasmatisch orientierten Akademie gemacht. Und bin auch relativ schnell danach gefragt worden von ihm, ob ich da auch als Dozent arbeiten möchte. Das hilft natürlich auch, wenn du praktisch dann selber dich dauernd nochmal wieder durch die Fragen der Studenten damit beschäftigst. Das weißt du ja auch.
Genau.
Das trainiert total das Gehirn, dass man das einfach nochmal erklären muss, nochmal Bücher durchlesen muss und so. Also so denke ich mal, ja, vielleicht diese drei Sachen irgendwie, ne? Supervision, mit Kollegen sich austauschen und dann gleichzeitig das Glück zu haben, unterrichten zu dürfen, dass man einfach sehr, ja, eine Hilfestellung bekommt für die schwierigen Situationen. Und dann ist es natürlich, wie du es ja gesagt hast, alle 2, 3 Jahre, alle 5 Jahre, alle 10 Jahre hat man wieder ein bisschen mehr verstanden, ein bisschen mehr verstanden. Und es läuft wieder ein bisschen besser und insofern werden dann auch die Ergebnisse so zunehmend besser. Ne? Das stützt einen dann ja auch.
Genau, was ich auch spannend finde, ist, dass man ja manche Arzneien auch sehr gut kann, aber nie die Gelegenheit hat, sie anzuwenden. Und
Ja.
dann plötzlich, so nach 8, 9 Jahren, hatte ich auch so eine kleine Welle, wo ich dann wirklich so auch so Zwischenmittel, kleinere Arzneien, wirklich auch Erfolg hatte. Und das ist natürlich dann erweitert einen extrem, weil irgendwie gehen diese Fälle, wo ich das erste Mal Calciumfluoricum erfolgreich verschrieben habe, bei einem extrem harten Abszess, wo ich das erste Mal Platina verschrieben habe, bei einem Mädchen, was nach Sulfo aussah und es fantastisch gewirkt hat. Also, wenn man dann so diese viele Arbeit in so in Arzneien investiert hat und manchmal denkt, mein Gott, wofür mache ich das? Ich habe eh keine in der Praxis, ne? Und plötzlich hat man so diesen ersten Fall und sieht dann, wie toll das wirkt. Dann hat man natürlich auch nochmal so einen Aufwind. Und ich finde, das ist das, was meine Materia Medica heute immer noch am meisten erweitert. Also das viele hören und nachempfinden und nachlesen und wieder auch in Supervisionsfall. Ich habe ja sehr lange unter Stefan Bauer gearbeitet, der sehr viele meiner Fälle supervisiert hat und ich natürlich da sehr viel von profitiert habe, von so einem erfahrenen Mann nebendran, der mich auf jeden Fall geschaut hat am Anfang. Aber so diese eigene Erfahrung dann zu machen und plötzlich nach all den Jahren so ein Mittel mal zu verschreiben mit Erfolg, das bleibt mir. Also ich kann an diese ersten Fälle mit Cyclamen oder Ferrumiodatum, die nach so vielen Jahren endlich mal funktioniert haben oder ich überhaupt das mal verschrieben habe und gemerkt habe, dass es wirkt, die sind mir heute noch im Kopf. Also das vergesse ich auch nicht. Das kommt
Ja.
dann immer, wenn ich wieder unterrichte, kommen die Fälle auch alle wieder nach vorne.
Ja. Ja, und das ist ja auch normal, unser armes Gehirn. Am Anfang müssen wir erstmal die häufig verschriebenen Mittel oder sollten wir die erstmal, ne, wie Pulsatilla, Sepia, Phosphor, Lycopodium und so weiter, die verstehen und damit kämpfen wir, weil am Anfang sehen die ja alle für uns irgendwie ähnlich aus so, da braucht man erstmal ein paar Jahre. Und wenn das aber irgendwie ein festes Fundament hat, ja, dann kann man das Gehirn langsam mit neueren Mitteln oder neuen Aspekten von den alten Mitteln beschäftigen. Aber das braucht einfach Zeit, ne?
Ja.
Brauchen wir einfach als Homöopathen immer einen langen Atem zum Lernen. Wobei man ja mal sagen kann, das Spannende ist, dass, da bin ich ja bis heute dankbar, es wird nie langweilig. Es wird nie
Nee,
langweilig. Weil
richtig.
wir nie das Gefühl haben, wir haben es jetzt, wir wissen jetzt alles, ne, so, und oh, bin ich froh, wenn ich pensioniert wird, wird langweilig oder so, sondern es bleibt immer spannend, weil wir wissen noch so wenig und da reicht ein Leben längst nicht dafür und das ist toll. Also, das liebe ich auch an diesem Beruf oder an der Homöopathie, dass es einen immer noch wach und aktiv hält, ne?
Sehr schön. Wer mal auf deiner Seite unterwegs ist, wird sehen, dass wir jetzt ganz viele Punkte und Etappen auch ein bisschen überspringen und auslassen, weil du hast noch sehr, sehr viel gemacht und dich sehr viel engagiert bis heute in verschiedenen Bereichen. Da gehen wir ein bisschen großzügig heute drüber, aber
Richtig, genau.
vielleicht wird es an einer anderen Stelle ja dann nochmal interessant und ansonsten wirst du ja verlinkt in den Shownotes. Wer also da ganz genau wissen will, was Roland alles zur Homöopathie schon beigetragen hat, wo er sich engagiert hat. Er ist zum Beispiel auch sehr lang schon Autor, auch nicht nur für sein Buch oder Bücher, sondern auch bei Zeitschriften hat er schon sehr lang veröffentlicht und so weiter. Da gehen wir heute ein bisschen großzügig drüber hinweg,
Genau.
um das nicht zu schmälern, sondern ich finde das nämlich eine gute Überleitung zu dem Projekt, wo ich ja jetzt auch immer wieder partizipiere. Ich bin im, arbeite neu mit dem J-Rap. Herabatorium und da habe ich das MMPP Add-on auch mitgekauft und stöber da immer wieder mit drin und deshalb denke ich, gerade dieses mir wird nicht langweilig, habe ich noch gedacht. Ich habe dich ja am Homöopathie-Kongress Schweiz, am Schweizer Homöopathie-Kongress auch gesehen. Also du machst ja uns das Leben gerade auch nicht leichter, ehrlich gesagt, indem du noch seitenweise neue Informationen zu den Mitteln, die wir vermeintlich schon kennen, wieder hinzufügst und uns da motivierst, dann die alten Mittel noch mal ausführlicher zu lernen. Und das finde ich fantastisch, weil das ist ja ein Frust, den wir beide auch teilen, dass viele Arzneimittel eben gar nicht so aufgeschrieben sind. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel einen tollen Fall gehabt mit Argentum phosphoricum, empfohlen von jemandem und einen super Erfolg gehabt. Und dann versuche ich irgendwas darüber rauszufinden und zu lesen und denke, ja, toll. Also es gibt eigentlich nichts, ne? Und die Informationen, je tiefer man geht, sind die oft auch dann gar nicht so seriös erwirtschaftet, wie man das gerne hätte, ne? In Form von einer vernünftigen Arzneimittelprüfung. Und da machst du ja eigentlich eine längst überfällige Pionierarbeit, ne? Die eigentlich die bewährten Arzneimittel auch nochmal zusammenzusammeln. Aber da will ich gar nicht selber so viel reden, sondern das erklär uns doch mal gern dieses Projekt, weil ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt in unserer aktuellen Zeit.
Ja, gerne. Also wenn ich jetzt mal so die ersten 10, 15 Jahre mir anschaue von meiner Praxis, das hatte ich ja gerade beschrieben, das lief ja eigentlich alles sehr zufriedenstellend. Ich habe unterrichtet, ich hatte Kollegen, wo man sich ausgetauscht hat. Und die ersten Jahre waren ja miasmatisch geprägt. Also es war ja die Bönninghausen Akademie war eine ausdrücklich miasmatisch orientierte Ausbildung. Ich habe das auch unterrichtet, ich habe das daran total dran geglaubt. Und der Bruch, also das ist jetzt die Überleitung, wie bin ich zu André Sain gekommen, der dieses Mater Medica-Projekt, über das wir gleich sprechen, leitet, wie bin ich zu ihm gekommen. Der Bruch kam insofern, weil durch den Unterricht über die Miasmen und die schlauen Fragen der Studenten ich gemerkt habe, dass verschiedene Aspekte der Miasmen-Theorie einfach noch nicht geklärt sind. Ich sage mal zum Beispiel, welche Informationen sind denn wirklich verlässlich? Also kann ich mich darauf verlassen, dass eine Lungenentzündung, also eine Pneumonie, dass die tuberkulinisch oder in der Schweiz sagt man ja tuberkular, ist. kann ich mich drauf verlassen. Und da waren viele Dinge noch unerforscht. Und ich habe dann praktisch über 3 Jahre, also es gab wie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man lässt das Thema Miasmen sein. Das andere ist, man kniet sich total rein, um es endlich zu verstehen. Und das habe ich praktisch über 3 Jahre gemacht. Ich habe alles gelesen, was es dazu gab. Also nicht nur die klassische Richtung, die ich ja gelernt hatte von Rösch Laborde, John Henry Allen und Kent und so weiter, sondern einfach jede Literatur, die es damals zu dem Thema gab. Und dann wurden also wurden die Widersprüche eher noch größer. Ich habe nur gesehen, das ist sozusagen jetzt noch breiter und noch größer das Feld, als ich vorher dachte. Und so ist ja praktisch mein Buch entstanden, 2011, Miasmen in der Homöopathie. Eigentlich war die Motivation, das zu schreiben, die Miasmen zu verbessern, damit praktisch die Studenten das wirklich sicherer anwenden können. Und dann habe ich etwas gemacht, dass ich praktisch gemerkt habe, dass es sehr viele verschiedene Meinungen dazu gibt, wo ich gedacht habe, wie kommen wir weg davon? Man muss das sozusagen eigentlich mal an Praxisfällen erforschen. Also habe ich mir 400 eigene Patientenchronologien genommen und habe die mit Hilfe vom Medizinstatistiker, dem Rainer Lüdke damals in der Carsten Stiftung, versucht sozusagen nach Kriterien zu erforschen. Also zum Beispiel das Thema der Zusammenhang zwischen Pneumonie und Tuberkulose in der Familie. Oder ist jemand, der eine Tuberkulose selber hatte, in einer bestimmten Richtung geprägt, dass man das statistisch häufiger sehen kann. Irgendwie solche Korrelationen nennt man das ja heute irgendwie. Und der große Schock war in dieser dreijährigen Analyse von 400 zufällig ausgewählten Patientenchronologien, dass sich die meisten Parameter nicht bestätigen. Also das war völlig unerwartet. Ich habe eigentlich erwartet, also das Gegenteil erwartet, wie, sagen wir mal, die dreiwertigen, verlässlichen, miasmatischen Informationen rausarbeiten kann. Stattdessen hat sich das in Luft aufgelöst. Es gab keine Korrelation zwischen jemand, der eine Tuberkulose hatte und der Pneumonie. Das war eine riesige Krise und das natürlich also auch mit meinen miasmatischen Kollegen, weil ich war wie der Ketzer. Das wollten die nicht hören.
Komisch.
Das konnten die überhaupt nicht damit umgehen. Und dann bin ich einfach von heute auf morgen im Grunde genommen ausgemobbt worden aus der ganzen Szene, die vorher eigentlich mein ganzes Sicherheitsnetz war. So diese Gewissheiten, das ist so und das habe ich auch unterrichtet und so. Gut, das ist die Vorrede dazu, dass ich praktisch mich neu orientieren musste. Und in der Situation habe ich André Sain kennengelernt, zufällig auf dem Seminar, und habe gesehen, das ist eine ganz andere Welt. Der macht nicht 1 Stunde Anamnese oder 1,5 Stunden, sondern der macht 3 Stunden Anamnese. Der hat fast nur schwere Pathologien, also MS-Patienten, schwerste Krankheitszustände. Und er hat eine Erfolgsquote, die ich bisher nie irgendwie bei anderen sehen konnte. Ich habe das dann überprüft. Ich war zweimal eine Woche in Montreal bei ihm in der Praxis, was ja problemlos bei ihm geht. Und ich kann sehen, der ist total authentisch, ist genau 1:1, wie er das auch irgendwie sonst erzählt. Also das war praktisch wie, da ist eine völlig neue Welt aufgegangen. Und jetzt komme ich zum Mathematiker. Was ich gesehen habe, was habe ich bisher nicht gelernt in all dieser Zeit? Ich habe viele Theorien und so gelernt, aber ich habe nicht Mathematiker wirklich gelernt. Das heißt also, so wie er dann den Husten abgefragt hat und die Rückenschmerzen und besser durch Bewegung und zu Beginn der Bewegung vielleicht schlechter, aber durch fortgesetzte Bewegung besser. Und welche Art von Wärme? Ist das jetzt irgendwie warmes Wetter oder ist es eine warme Anwendung? Ist es ein heißes Bad? Wie viel Prozent besser? Genau diese Modalitäten, das hatte ich bisher so nicht gelernt irgendwie. Und das war dann praktisch wie ein neues Leben, ein neues homöopathisches Leben, weil ich verstanden habe, dass um so arbeiten zu können, wie Sain das macht oder wie das auch die klassischen Homöopathen, die in der nordamerikanischen Periode ja auch gemacht haben, muss man die Mittel eigentlich auch studieren, Frostig, warmblütig, was sind die Empfindlichkeit auf Wetter, wie ist der Schweiß, wie sind die Modalitäten der Kopfschmerzen, ne? Und da ist ein Natriumkopfschmerz einfach ein anderer als ein Siliceakopfschmerz. Und das so. Und damit habe ich dann angefangen, irgendwie Mathematiker zu studieren, mit der Leitung von Zehn. Und das ist ja das, was wir praktisch heute als Projekt noch machen, dass wir praktisch nicht nur eine kurze Zusammenfassung der Mittel machen, wie man sie ja in diversen Büchern schon lesen kann. Es gibt ja schöne Mathematiker, sondern dass wir wirklich von Grund auf alle Arzneimittelprüfungen zusammentragen. Und das ist jetzt ein neuer Aspekt, irgendwie, den hat Hering, Konstantin Hering angefangen, aber den setzen wir fort. Alle Fälle, die du zu dem Mittel findest. Und wenn man das mit Hilfe von einer gut ausgebildeten Internet-Search-Gruppe und internationalen homöopathischen Bibliotheken macht, kommen Phokonium 300 Fälle, findet man. Jetzt hatte ich ja Tuya zusammen ausgearbeitet, da waren es 500, 600 Fälle. Und du kannst dir vorstellen, wenn du alle Arzneimittelprüfungen zu einem Mittel in eine chronologische Reihenfolge bringst, alle Fälle komplett dokumentierst, wie du sie findest, und dann anschließend das auswertest, dass da viele Informationen in unsere Literatur kommen, die bisher so, weil noch nie jemand das so gründlich erarbeitet hat in der Geschichte der Homöopathie, Informationen dazukommen. Bis hin zum Repertorium, wo wir ja denken, dass unsere Repertorien sehr gut ausgearbeitet sind. Aber wir können halt zeigen, dass ungefähr 30 bis 40% der Informationen in den klassischen Mathematica oder in den Fällen noch in den Repertorien fehlen. So, und
Das ist ja auch der Grund, um da vielleicht mal kurz einzuhaken, weil das ja auch ein sehr spannendes Thema ist, ohne das zu vertiefen, aber das ist der Grund, warum ich mich auch immer noch sehr schwierig nur dem Repertorium als Grundbaustein öffnen kann, sondern immer noch den Anspruch habe, genau das, ne, wenn ich denn Agentum Phosphoricum, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, ne, wirklich verschreiben will, vernünftig, ich ja dann immer noch den Weg über die Materia Medica gehe, um dort eigentlich dem Arzneimittel eine gewisse Vollständigkeit geben zu können, wo ich mich ja im Repertorium da einerseits sehr verlassen muss auf die Einträge,
ja.
was ja gerade zum Beispiel in den ganz großen Repertorien wie beim Complete zum Beispiel sehr schwierig ist, ne? Weil entweder ist da gefühlt alles nachgetragen, die Rubriken sind so groß, dass alle Mittel drinstehen, was mir in der Differenzierung überhaupt nicht hilft, oder im Zweifel dann, egal welche Rubrik ich nehme, sowieso ein Polycrest vorne rankommt. Also wenn ich genug Symptome nehme, kommt ja Agentum Phosphoricum. Wie viele, viele andere Arzneien sind sie ja nicht zu repertorisieren, ne? Außer du weißt wie. Und deshalb ist das für mich nach wie vor, und deshalb finde ich dieses MMPP-Projekt eben so gut, weil das mein Bedürfnis auch schließt nach, wenn ich wirklich vollständige Arzneien suche, bisher ja darauf angewiesen war, deshalb habe ich so eine große Bibliothek, nicht weil ich die Bücher wirklich alle lesen würde in der Zeit, sondern wenn ich ein Arzneimittel studiere, dann hole ich alle Materia Medica, die ich habe, von ganz klein bis ganz groß, ne? Und fahre dann immer noch in die Schule, da, oh Gott, wie heißt das? Das ganz große vom Seiteneder. Das haben sie in der Schule, in der Bibliothek und lese dann dort noch und schreibe eigentlich mir die eigene Materia Medica wieder zusammen und genau nach diesen, ich würde es jetzt nennen, Kännchen-Kriterien, die du jetzt genannt hast. Also, wie sind exakt die Modalitäten? Und am Anfang beschränke ich mich dann auf die Haupttropismen, ne? Dass ich nicht dann irgendwelche kleinen Sachen auch noch mitnehme. Das mache ich dann im zweiten Anlauf, aber dass ich sage, okay, Kopf scheint ein Riesenthema zu sein bei den Mitteln, Blase scheint ein Riesenthema zu sein, alle über die Haut geschrieben, ne? Oder bei Thuja, ne? Dieser Riesenhautbezug. Und dann muss ich dort alles rausfinden. Und das ist natürlich für eine Einzelperson oft so eine Riesenarbeit, dass ich im Moment wirklich zwei Arzneien pro Jahr schaffe. Klingt dann ultra wenig, aber die kann ich denn gut. Die sind auf zig Seiten hier zusammengeschrieben, in der Art, dass ich sie auch verstehe, also für mich zusammengeschrieben. Und was ich finde, das wirst du sicher auch gemerkt haben, wenn man denn von allen Autoren und Fälle zusammenliest, auch wenn es natürlich dann einige Widersprüche gibt, aber wenn man das lang genug macht, dann kommt der Kern, springt einen auch an. Finde ich. Ne? Also man hat dann wirklich auch eine Idee von diesen Arzneimitteln, wenn man das bei so vielen gesprochen hat, weil man auch dann mit der Zeit sieht, ach guck mal, der hat den Anteil gesehen von Thuja, der hat wieder den Anteil von Thuja rausgestellt, der hat wieder den Anteil gesehen. Und so kommst du eigentlich in die Nähe von einem vollständigen Bild. Und da ich jetzt immer noch die Chance habe, bei euch die Sachen runterzuladen und die noch zu ergänzen, habe ich natürlich dann auch einen sehr guten weiteren Baustein, um gerade die Arzneien, auch die ich schon gut kenne, auch unter dem Aspekt nochmal zu ergänzen. Also ich kann an der Stelle auch nochmal sagen, danke an das ganze Team. Das bist ja nicht nur du,
Genau,
die ja
danke.
da viel dran arbeiten, also die das vielleicht auch hören. Nochmal Riesendank an alle, die da bisher an diesem Projekt mitgeschafft haben. Dass ich finde das wirklich eine wichtige Sache und auch dringend nötig für die Homöopathie, dass wir uns in bestimmten Dingen auch wieder mehr zusammenraufen. Muss ja nicht in allem sein, na, aber so diese grundlegende Materia Medica wissen, worauf wir irgendwie aufbauen oder die Repertorien, die dürfen wirklich in den nächsten Jahrzehnten nochmal deutlich verbessert werden.
Genau. Das ist nebenbei auch eine, für junge Kollegen eine Möglichkeit, bei diesem internationalen Projekt, dem Mater Medica-Projekt mitzuarbeiten, weil wir das haben wir gesehen, am Anfang haben wir das ehrenamtlich versucht, das funktioniert nicht, schon gar nicht neben der Praxis. Mittlerweile zahlen wir praktisch ein ganz kleines Honorar von 25 Euro die Stunde, aber immerhin, wenn man praktisch eh in der Praxis sitzt, ist es eine gute Sache, wie man praktisch noch ein bisschen Geld verdienen kann. Also ich würde heute sagen, kurz noch auf deine Frage von vorhin, irgendwie, was kann man denn jungen Kollegen empfehlen? Würde ich jetzt sozusagen in dieser zweiten Lebenshälfte der Homöopathischen sagen, wo ich praktisch meine meiste Zeit mit Mathematikerlernen verbringe,
Genau.
das ist wie das, was man eigentlich sein Leben lang machen sollte. Es gibt diesen schönen Satz von Margaret Tyler, dieser englischen Homöopathin, die gesagt hat, ein Homöopath sollte jeden Tag ein Mittel studieren und am Wochenende zwei. Und wenn man mit Kollegen spricht, die schon sehr lange Praxis machen, dann ist ja genau das, was du gesagt hast, machen sie es. Die legen dann ums Bett herum, abends vorm Schlafen gehen irgendwie, oder wenn sie mal Zeit haben, einfach diverse Mater Medica und lesen sie einfach für ein Mittel irgendwie alle durch. Und das Prinzip ist natürlich Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Weil uns eben, vorhin habe ich vom armen Gehirn gesprochen, am Anfang sehen die alle so ähnlich aus, aber jetzt soll das arme Gehirn jetzt auch noch immer mehr Informationen irgendwie verarbeiten. Wie schafft es, nicht verarbeiten, sondern sich merken, wie schafft es das? Wiederholung, 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 Wiederholung. Und deswegen dieses, ja, das ist einfach ein Geschenk, wenn man die Zeit hat oder das machen darf oder machen möchte oder so, wenn man immer wieder Mittel studiert. Am Anfang braucht man da Anleitung dazu, aber wenn man mal das Grundprinzip verstanden hat, ist das einfach eine riesentolle Welt und auch das macht wieder Spaß, dass man immer wieder noch neue Länder entdeckt, ne? Oder selbst wenn man immer wieder nach Italien fährt, entdeckt man immer wieder nochmal eine Nuance. Also das ist die Analogie zu dem Polykrest, ne?
Genau.
Also das lohnt absolut, absolut irgendwie. Also weniger Theorien und irgendwelche Strategien, sondern die Zeit wirklich für das Studium der klassischen Materia Medica verwenden.
Und jetzt, da bin ich vielleicht auch nicht unbedingt ein Vorzeigetyp für das, weiß ich nicht, oder? Aber mir macht es auch am meisten Spaß. Also ich habe nie die Freude gefunden in Theorien. Auch wenn der Podcast, ich mag jetzt vielleicht den einen oder anderen wundern, weil der Podcast ja hauptsächlich aus Grundlagen besteht, ne? Aber die echte Freude habe ich natürlich am Arbeiten und am Patient arbeitet man ja nicht mit einer Theorie, wirklich, also finde ich zumindest,
Ja,
sondern man
genau.
entdeckt den Patient und gleicht das mit dem Materia Medica Wissen ab.
Genau.
Deshalb habe ich einfach auch am meisten Freude damit. Vor allen Dingen, wenn man dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, mal wieder ein Mittel studiert hat und plötzlich kann man das anwenden und dann hat man so einen richtigen Vorzeigesternfall. Und man denkt, ach, genau für das habe ich das gemacht. Na, und das gibt so viel Freude, dass man auch wieder sich selbst eigentlich dadurch auch rückwirkend motiviert. Ne?
Ja, genau. Ja, und man
Und ja.
umgeht diese Hürde Repertorium, die ja für alle und bis heute einfach eine Schwierigkeit ist irgendwie und die umgeht man damit, weil man kann mit einer guten Materia Medica jedes schlechte Repertorium schlagen und ausgleichen. Ne?
Vielleicht da ein kleiner, ohne das Miasmen-Thema wirklich ins Zentrum zu setzen, aber weil ich ja jemand bin, der mit dem Miasmen sehr gerne arbeitet, kann ich da was zu sagen, ohne jetzt auf die Theorie einzugehen. Aber mein Gehirn, und das höre ich ja bei dir auch aus, funktioniert ja auf eine gewisse Art sehr vernetzt. So. Und ich habe die Miasmen in dem Sinne nie loslassen können, weil ich gemerkt habe, dass es mir zu viel bringt. Und zwar nicht unbedingt von den einzelnen Symptomen, ne? Da würde ich jetzt gar nicht widersprechen, sondern da habe ich auch eine Meinung zu, die recht ähnlich ist zu dem. Sondern was es mir extrem hilft, ist, dass ich zum Beispiel dann, wo ist es mir letztens gegangen, bei den Milchmitteln. Die habe ich mir angelesen aus allen Büchern, die es im Moment so gibt. Das ist nach wie vor äußerst dünn. So.
Okay,
Aber
super.
ich hatte Erfolge und damit hat es mich motiviert, da in die Tiefe zu gehen, auch noch die Zeitschriften zu holen. Es bleibt dünn. So. Mit dem Seideneder zusammen ist es alles ein bisschen dicker geworden. Also die Mittel haben jetzt doch so 20 Seiten. Das ist nach wie vor wirklich dünn. Aber
Ja.
man kann so mitarbeiten und ich traue, wenn ich dann ein paar Symptome habe, die schreibe ich dann auch mutig nach. Alles mit für mich in meinen Privaten. Würde ich nie veröffentlichen, aber für mich kann ich das ja dann so machen. Aber was mir extrem geholfen hat, ich gucke dann auf Lacaninum, lese das und sehe, guck, hauptsächlich psorisch. Das mal ist ja wurscht jetzt, wir können es auch nennen, das ist hauptsächlich rot. Also ich will das mal auch nochmal lösen von diesen Worten. So. Und weil ich in meinem Kopf lauter rote Mittel habe, die, wenn ich dann Lacaninum lese, im Gegensatz zu Lacfilinum, wo ich sehe, das ist aber mehr blau als rot, und dann guckst du Lacovinum an und siehst, das ist hauptsächlich gelb, dann hilft mir das nach wie vor so großartig dabei, mir die Mittel zu merken, dass die dann einfach in diese große Schublade reinkommen. Das heißt dann halt Sikose, ne? Aber mehr ist ja davon im Prinzip auch nicht nötig. Und ich finde, für diese neuen Mittel, das abzuspeichern, ist das nach wie vor für mich so, dass ich einen Patient dann Anamnese beginne und dann relativ schnell merke, der ist ein roter Typ. Und dann fallen mir die roten Mittel dazu ein. Und dann kann ich in der Art eigentlich unter den roten Mitteln recherchieren und mir fallen auch oft dann Folgefragen ein, die in den Bereich der roten Kiste gehören. Also ohne dass das nachher abschließend ist, oder das haben wir nämlich auch diskutiert, weiß ich noch in der eidgenössischen Prüfung, dass ich habe am Schluss meine Endentscheidung nicht davon abhängig mache, ob der jetzt rot oder gelb ist. Und die Mittel natürlich, wenn man sie im Detail studiert, immer auch mehr Miasmen beinhalten als eins. Also sie sind immer rot-blau oder rot-gelb und manche sind auch allfarbig, da nützt es dann gar nichts mehr. Ne? Aber ich habe das bis heute eine sehr gute Strategie gefunden, die mich eben nicht schließt, also die mir nicht andere Mittel verschließt, sondern wenn ich die Mittel wirklich in der Tiefe gelernt habe, eben auch den psorischen Anteil von Sekale sehen kann, auch wenn es hauptsächlich syphilitisch ist, den sikotischen Anteil von Tuberculino mit all den gelben Absonderungen sehen kann, obwohl es hauptsächlich tuberkular ist, oder auch bei Calcium den syphilitischen Anteil sehen kann, wenn die Rissneigung auf der Haut ist. Und diese multimiasmatische Betrachtung mir immer wieder geholfen hat, die Arzneien eben auch rasch aufzufinden. Und ich bin bis heute beeindruckt, wie oft mir das auch rückwirkend hilft, wenn ich mal so einen Fall wieder neu studiere und gucke bei meiner ersten Anamnese, was habe ich eigentlich für eine miasmatische Einteilung gemacht? Und manchmal dann gucke, was ich für Mittel verschrieben habe und denke, ja, na, Happy Birthday. Kein Wunder läuft das nicht. Das hat deine eigene Tool nicht angewendet. Da musst du dich auch nicht wundern. Und dann ändere ich das nochmal auf das hingehend. Nicht, weil es jetzt psychotisch ist, dass ich dann irgendwas verschreibe, sondern nochmal neu schaue in den Bereichen und denke, ja, klar, das hat das bisher gar nicht abgedeckt. Also sowohl bei neue Mittel lernen und die in meinen bestehenden Mathematikerzweig aufnehmen, ist es eigentlich, wie wir das haben, was ich gelernt habe bei Shankaran und so weiter, das ist eigentlich eine Art Struktur, ne? Gebende Tool. Und ohne, dass wir da jetzt weiter in die Diskussion gehen, du darfst natürlich gerne was zu sagen, aber will ich da auch immer wieder eine Lanze für brechen, weil ich das bei meinen Studenten sehe, dass gerade die Mathematiker lernen, mit der Art, wie wir die Miasmen an der Jus-Schule machen, die Mathematiker lernen, Effizienz sich enorm steigert. Das sehe ich bei meinen Studenten, die ich begleite über 3 Jahre im Praktikum. Wenn die die Miasmen gelernt haben, dass die in diesen Basic-Sachen dann die Arzneien auch besser lernen können und sich auch mehr öffnen und auch eben diese Zwischenarzneien wie Cocculus, Cyclamen oder so leichter reinfluppen, ne? Ohne sich dann in diesem zu ergehen, welches Symptom ist jetzt welches Miasma. Ne? Das ist oft Zeitverschwendung in der Praxis.
Problem, was ich dran sehe, das ist ja das, was ich erforscht habe, ist, dass es halt praktisch von den möglichen Informationsquellen die unzuverlässigste ist, weil du praktisch, du bildest ja eine Theorie. Das ist ja das, was die modernen Richtungen machen, wie Scholten, Shankaran und so, die bilden ja Themen, ne?
Richtig.
Und wenn du die Themen, das sind ja Abstraktionen, wenn du die dir genauer anguckst, und zwar aufgrund dem ganzen Material, was ich jetzt gesagt habe, siehst du, dass es sehr grobe Schemata sind, die in vielerlei Aspekten eben auch nicht stimmen. Das wäre so, wie wenn du sagen würdest, irgendwie alle SVPler sind so und so. oder so. Ne? Das ist vom Trend her kann das stimmen. Trotzdem kann es sein, dass du damit 40% der SVPler irgendwie einfach irgendwie nicht oder
Ja.
so. Also das ist der Nachteil gegenüber, wenn du wirklich aufgrund anhand der verlässlichen Informationen, nämlich Fälle und Arzneimittelprüfungen bleibst und das erstmal eine Weile aushältst, dass das sozusagen nicht in ein Wort oder eine Farbe oder einen Namen irgendwie zu verdichten ist. Irgendwie, ne? Das ist sozusagen der Nachteil von dem Konzept. Also es verspricht Ordnung, Einfachheit, Struktur. Am Anfang fasziniert das alle, habe ich auch erzählt, mich ja auch 10 Jahre oder über 10 Jahre. Aber wenn du dann mal eine gewisse Sicherheit hast und ein Fundament anderer Richtung, dann merkst du, dass dich das auch in falsche Richtung bringen kann und du löst dich lieber von solchen vermeintlichen Sicherheiten und suchst sie da, wo sie auch wirklich sind.
Genau. Also deshalb meine ich, ne, es war nicht als Widerspruch gemeint, wer übrigens die Möglichkeit auf die aktuelle HZ zuzugreifen, um Hepatitzeitschrift, da hat Roland auch einen tollen Artikel über das geschrieben. Über sein Miasment, was ich nochmal eine extrem gute Zusammenfassung fand, zumal ich ja das Buch auch kenne, fand ich den Artikel auch sehr, also den kann man super lesen und man versteht genau das, was du jetzt nochmal gesagt hast. Und in dem Buch, in dem Zeitschrift sind eben auch andere Miasment-Thematiken nochmal gemacht. Also man kriegt wirklich einen tollen Überblick und
Und du
find aber den Artikel.
reflektierst ja auch deine Position, ne? Wo du sagst, einerseits hilft es mir, aber man muss auch aufpassen, dass man das
Richtig.
irgendwie, ne,
Genau.
das formulierst du da ja auch schon sehr differenziert im Vergleich zu anderen, die sagen, hurra, das ist das Beste überhaupt. Und, also genau, wenn das näher interessiert, das müssen wir jetzt echt nicht vertiefen,
Genau.
da kann man gut auf diesen Artikel verweisen, ja.
Ja. Sehr gut. Also, das ist auch das, was ich ja gelernt habe, auch eben noch mal in der Tumorkonferenz und da. Oh nein, sind wir mit dem MMPP fertig? Hast du Gefühl, wir
Ja,
haben das zentral besprochen?
genau.
Vielleicht verweisen wir noch mal, wo man da was zu findet, als den Abteil
Einfach,
abzuschließen.
MMPP ist ja die Abkürzung für Materia Medica Pura Projekt, MMPP. Wenn man MMPP und SANE eingibt, kommt man auf die
Sehr
Website.
gut, genau. Und da kann man, wenn das noch so ist, ich habe lange nicht mehr geschaut, kann man die einzelnen Sachen eben downloaden und kaufen, ne?
Für
Die
eine
zusammengetragenen.
Jahresgebühr kann man sozusagen diese Monographien oder auch Zusammenfassungen oder so kann man da käuflich erwerben, ja.
Genau. Oder eben übers J-Rap, wobei ich immer nicht ganz sicher bin, ob die da vollständig sind im J-Rap. Sind die vollständig
Wir haben
erfasst?
praktisch eigentlich mit bis auf wir haben auch sowohl mit Complete Dynamics, wir haben es mit JBrap, wir haben es mit Radar,
Okay, super.
wir haben eigentlich mit den meisten Computerfirmen sozusagen Verträge gemacht, wo diese Informationen erhältlich sind.
Also wer jetzt wie ich das JRAP hat, kann eben auch darüber zugreifen und in diesen Monographien auch super lesen, was ich sehr, sehr gut finde. Ich bin eh, also ich habe ja ein paar Repertoriumsprogramme ausprobiert. Nicht alle, aber ein paar. Und bin extrem happy damit. Also da auch nochmal eine Lanze brechen für das tolle Programm, wo eben auch Kreuzrepertorisationen möglich sind, was ich sehr hilfreich finde. Dann manchmal Rubriken aus anderen Repertorien nehmen zu können, die ich da besser finde. Aber
Ja.
auch anderes Thema. Sehr gut. Also leiten wir über, weil was ich eben gelernt habe, und das war in der Tumorkonferenz für mich das Spannende, also neben zum Beispiel meine ganz andere Art der Potenzverschreibung, also ja, so ganz anders will ich auch nicht nennen, aber der Mut zu schnelleren Wiederholungen in kritischen Fällen und schnellere Erhöhung der Potenz, was ich mitgenommen habe, was nachher meine Praxis nachhaltig massiv verbessert hat. Das war eins der ersten Geschenke, die ich von dir mitgenommen habe von der Tumorkonferenz. Und das andere ist natürlich diese sehr ausführliche, sehr detailtiefe Anamnese, die eigentlich nur Voraussetzung stellt für diese Arbeit mit Krebs. Aber wir fangen noch mal ein bisschen allgemeiner an. Was würdest du sagen, wie bist du überhaupt da reingerutscht nachher? Krebsfälle, Tumorkonferenz mit Josef zusammen. Da würde ich gerne heute als schwerpunktmäßig jetzt noch ein bisschen verweilen.
Also eigentlich hat es vor 30 Jahren angefangen mit meiner Praxis, dass ich mich von Anfang an für komplexere Fälle interessiert habe. Damit ist man natürlich, wenn du dir praktisch die Bandbreite der Homöopathie-Schüler anguckst, dann sind ja diejenigen, die dieses Komplizierte, die schwierigen, die langen Anamnesen machen, das sind ja die Homöopathen irgendwie, ne? Die anderen irgendwie, TCM kannst du relativ schnell jemand therapieren, du fokussierst auf die Hauptbeschwerde. Aber dieser Ansatz, dass wir immer praktisch Geist und Gemüt, die psychischen Symptome und die körperlichen Symptome erfragen in einer Breite, das macht einfach nur die Homöopathie. Insofern sind wir eher für komplexe, psychosomatische, schwierige Erkrankungen, auch mit einer komplizierten Vorgeschichte, mit verschiedenen Ebenen, sind wir eher geeignet als andere Therapierichtung. Ich denke, das liegt so ein bisschen schon in der Natur der Homöopathie. Und damals, als ich angefangen habe, hatte genau das Komplexe mich auch interessiert. Und über irgendwelche Zufälle hatte ich halt relativ von Anfang an immer die schweren Fälle, und die Kollegen haben sie mir auch geschickt. Dazu gehören halt dann einfach auch die Krebsfälle. Damals gab es ja wirklich fast nichts. Es ist ja, im Grunde genommen haben ja Spinelli und ich zeitlich parallel irgendwie angefangen, mit der Thematik Krebs uns zu beschäftigen. Und da gab es einfach ganz wenig Literatur, und man konnte kaum jemand fragen. Und das hat sich erst über die Jahre bis heute immer mehr entwickelt. Also sagen wir so, es war erstmal mein Interesse und dann aber auch der Zufall, dass viele Patienten mit dieser Pathologie kamen und ich mich da immer mehr reingearbeitet habe. Und es liegt mir auch, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich zum Beispiel in der Anfangszeit hatte ich ein paar HIV-Positiv-Patienten, also AIDS-Patienten. Und das hat mich mit Familie, ich habe ja auch drei Kinder, extrem gestresst, weil die müssen auch in Akutsituationen am Wochenende versorgt werden, so permanent erreichbar sein für die Akutsituation. Und bei Krebspatienten ist es eher so, die haben offensichtlich eine langsamere Dynamik. Also das entwickelt sich zwar das halbe Leben schon, aber die Dynamik ist nicht so heftig, dass du dauernd mit Akutsituationen kämpfen. Was meinem eben neben Praxis, vielen anderen Unterrichten, Familie und so, einer Praxisorganisation mehr entsprochen hat, dieses Klientel. Und das ist bis heute so geblieben.
Ja, ganz Gegenteil zu mir. So, ich genieße diesen Notfalleinsatz, ne? Vielleicht ist es auch der Jugend geschuldet, so diese, wie man sich so einen Arzt vorstellt, ich komme und rette ein paar Leben. Also dieser Notfalldienst am Sonntag nervt alle, einschließlich mich, aber diese Akutbetreuung, das ist nach wie vor etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und weil man
Das
auch die
lieben
Erfolge sofort sieht, ne? Es ist wie so ein
ja auch
Computerspiel
die
eigentlich.
Patienten. Das
Ja.
lieben sie ja, ne?
Ja.
Wenn sie einfach wissen, ich kann zu Marvin gehen, der hört mein Kind ab, der guckt ins Ohr, der guckt in den Hals. Also das ist ja auch eine Domäne der Homöopathie. Aber mich haben eher immer die chronischen, schwierigen Fälle interessiert, und insofern hat sich das so ein bisschen geordnet.
Vielleicht werde ich irgendwann noch geduldiger, dann kann ich die auch behandeln. Nein, ich habe ja so viel Notfallvertretung gemacht von der Bauer, dass ich wirklich auch eine Zeit lang, wo es ihm nicht so gut ging und ich die Praxis mehr oder weniger alleingeschmissen habe in der Zeit, war so ein paar Monate immer im Jahr, da hatte ich dann plötzlich von zwei Leuten, die Praxis vorher haben, die Notfälle genommen, und wir hatten einen wirklich extremen Notfalldienst, was dann in Covid-Zeit wirklich explodiert ist. Die Akut-Covid-Phase am Anfang, wo noch niemand wusste, was machen, wo ich wirklich rotiert habe. Mit dem. Und deshalb ist es auch so, dass ich dort eigentlich verwöhnt bin von den schnellen Erfolgen. Die mögen dann oft nicht unbedingt so mega nachhaltig sein. Das ist auch wichtig zu sagen. Man kann nicht einfach allen Aconitum geben und denken, das wär's. Und dann sind die für immer gesund. Also man muss die auch nachbehandeln und alles. Das ist ja ganz wichtig. Aber diese schnellen Erfolge, das macht einen auch verwöhnt. Und wenn man dann mal wieder so einen langsam laufenden Fall hat, wo dann so nach 2 Wochen nicht so richtig was passiert ist, dann wünscht man sich mal wieder ein paar akute Hustenfälle, die einfach nach der richtigen Gabe von Spongia aufgehört haben zu husten und die Leute nächsten Tag Pralinen mitbringen. Ne? Dann ist das irgendwie wie, so sag ich, wie so ein Computerspiel, wo man hier klickt und da klickt und dann hat man sofort ein Erfolgserlebnis. Das ist schon so gerade für mich als junger Mann war das und ist immer noch eine schöne Domain für das Lust oder wie heißt das Befriedigungszentrum, ne, zu stillen.
Nein,
Diese Erfolge.
das ist auch in dem medizinischen System absolut notwendig, dass die Naturheilpraktiker und die Homöopathen, dass die genau diese Rolle übernehmen, weil da versagt ja auch das Medizinsystem total. Das brauchen die Patienten und das ist auch, also ich plane jetzt zum Beispiel mit diversen Kollegen aus der SAN-Gruppe ab September in Deutschland eine neue dreijährige Ausbildung. Und
Oh,
da
cool.
mit der Hilfe von André SAN werden wir ausdrücklich genau das, was du eben gesagt hast, das Management von Akutsituationen auch schulen. Das fehlt in vielen Ausbildungen. Ne? Dann hat man vielleicht mal ganz kurz irgend so ein bisschen Differentialdiagnose von ein paar Hustenmitteln. Das kann man in jedem Buch nachlesen. Aber dass man das wirklich anhand von Fällen mit all den Schwierigkeiten, Untersuchungsmethoden und so weiter den Schülern von Anfang an beibringt, das ist ein ganz wesentliches Element, dass deine Praxis gut läuft. Das lieben die Patienten, dass sie einfach da wirklich jemanden haben, wo sie nicht lange im Wartezimmer sitzen und trotzdem sch eine schnelle Hilfe mit Homöopathie bekommen. Und das war auch immer die Stärke der Homöopathie gewesen in der
Das stimmt.
Vergangenheit. Ne?
Das ist eine gute Überleitung, weil da kommt nämlich das Wort Vertrauen in die Therapie. Wenn ich so eine akute Behandlung ein paar Mal erlebt habe, habe ich eben auch Vertrauen in die Homöopathie, ob jetzt der Wirkmechanismus geklärt ist oder nicht. Ist dem
Ja.
Patienten herzlich egal.
Ja.
Das interessiert nur ein paar Frau Gramse. Aber, und das ist genau die Überleitung, die ich sowieso vorhin machen wollte, das ist ja bei Krebs dann noch mehr das Thema, ne? Also vertraue ich mich mit dieser potenziell tödlichen Krankheit, die, wo sie schon die Schulmedizin ja so struggelt, ne? Wie
Ja.
meine Patienten das immer noch mal manchmal sagen, ah, ich glaube, da braucht es einen richtigen Arzt. Wo ich aber denke, ja, vielleicht auch gerade nicht, aber anderes Thema. Aber wie siehst du das? Wie sehr bist du auch konfrontiert mit dem, dass die Homöopathie ja jetzt aktuell gerade in Deutschland, ne, auch jetzt nicht den besten Ruf hat? Und jetzt ist ja wahrscheinlich rot-schwarz, ne? So kommt der Lauterbach ja wieder zurück. Vielleicht hat er ja doch noch mal 4 Jahre Zeit, doch noch mal auf die Homöopathie einzutreten, anstatt das Gesundheitssystem zu verbessern. Also gerade bei Krebs ist ja oft auch bei mir in der Praxis dann schnell, dass die Leute sagen, ah nee, jetzt also bei Migräne und alles, Marvin, ist nett mit dir und Blasenentzündung weiß ich auch, machen wir inzwischen tipptopp. Selbst Lungenentzündung bin ich mein Kind, aber wenn es jetzt einen Krebs hätte, dann würde ich doch zum Arzt gehen.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil machen wir es mal ganz konkret, die Horrorsituation für einen Anfänger. Er hat seine Praxis und jetzt kommt der erste Krebspatient. Und gleich der erste Patient fragt: Haben Sie denn schon mal so einen Lungenkrebs wie meinen geheilt? Die Schockfrage irgendwie. Was soll man sagen irgendwie, ne? Ja, Sie sind mein erster Patient oder irgendwie,
Genau.
ich habe viel über Krebs gelesen, aber oder irgendwie, dann, also, und das ist ja genau der Punkt, den du ansprichst. Der Patient kommt eigentlich mit einer Riesenangst. Also er hat gerade die Diagnose bekommen, irgendwie, er ist total verunsichert, oder man kann fast sagen, geschockt irgendwie. Man hat ganz viel das Thema Angst, auch Angst zu sterben. Und dann kriegt man die Empfehlung, geh da mal hin. Und dann will man eigentlich irgendwie an die Hand genommen werden und irgendwie eine Entängstigung erleben irgendwie. Und jemand, der sagt, irgendwie, das kriegen wir hin, das machen wir so und so, jetzt machen wir mal eins nach dem anderen, und so weiter und so weiter. Genau. Und ja, wie macht man das als Anfänger, ne? Und das ist ein wichtiger Punkt. Also was ich als Tipp geben kann für diese Beratungssituation, dass man diese Frage versteht: Haben Sie denn schon oder wie viele Krebspatienten haben Sie denn schon behandelt? Dass man vielleicht einfach die Angst dahinter versteht. Also dass es nicht um die Antwort geht: 3, 30, 300, 3000, das bringt eigentlich gar nichts, sondern derjenige will einfach nur spüren, dass derjenige sagt irgendwie, ich bin für Sie da, ich bin gut ausgebildet. Wir versuchen das gemeinsam zu lösen. Wo fangen wir an? Was sind die Schwierigkeiten? Was sind Ihre Ängste? Werden Sie sofort emotional und fangen vielleicht an zu weinen und sagen irgendwie, ich habe da nie mit gerechnet. Und ich habe eigentlich noch gedacht, dass jetetzt bin ich 3 Jahre pensioniert und dass ich vielleicht noch ein schönes Leben habe und jetzt kommt das. wie habe ich das verdient und irgendwie so. Und also dann ist man einfach weg von dieser Frage, um die es eigentlich gar nicht geht, sondern ist bei der Angst und den Emotionen irgendwie. Also so, das ist das eine, wie man damit umgeht. Das andere ist und das ist dann ein bisschen Aufklärungsarbeit oder das, der andere Punkt ist, es geht, da ist ja die Heilung angesprochen. Eigentlich ist die Frage nicht ganz korrekt, weil sie suggeriert ja so, dass es eigentlich nur zwei Zustände gibt. Ich heile sie als Wunderfall und alles ist weg innerhalb von kurzer Zeit, oder ich bewirke gar nichts und dann war das völlig sinnlos, dass ich zu dir gekommen bin. Tatsache ist, dass es eigentlich die, ich sag mal, die homöopathische Krebsbehandlung findet zwischen diesen beiden seltsamen Extremzuständen statt. Also es ist ganz selten, dass wir nichts für diese schwerkranken Patienten tun können. Es ist aber auch wiederum, da komme ich gleich noch genauer dazu, selten, dass wir ihre Erwartungen, wir machen einfach mal zack, geben zwei Kügelchen und dann ist alles geheilt, dass wir das erfüllen können. So ist es auch nicht. Das findet irgendwo dazwischen statt. Und so gesehen, das muss man erstmal selber für sich klären. Also wir reden ja gleich noch drüber, ne? Was ist mit Homöopathie möglich? Und wenn man das dann mal praktisch angewendet hat und gesehen hat, wie das in der Praxis funktioniert, dass man tatsächlich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit mit den Patienten dann an der Stelle macht. Was ist in welcher Zeit möglich? Also Schritt für Schritt irgendwie, ne? Ich versuche es mal konkreter zu machen. Das ist auch, also die Frage, über die ich kurz sprechen möchte, ist, was ist mit Homöopathie möglich? Und zwar realistisch, ehrlich. Nicht irgendwie als Verkaufsstrategie, sondern so. Und da ich ja seit 30 Jahren mich intensiv damit beschäftige, habe ich auch alle Literatur dazu gelesen. Ich habe auch allen Kollegen, mit denen ich bisher in der Szene, in der Krebshomöopathie-Szene, mit denen zu tun hat, immer die Frage gestellt: Wie viel Prozent eurer Patienten könnt ihr tatsächlich Wunderheilungen bewirken und, und? In Klammern, das Interessante war, dass man selten mit den wenigsten da wirklich vernünftig drüber reden konnte. Die meisten haben da sehr ausweichend reagiert, weil sie Angst hatten, dass da vielleicht nichts mehr übrig bleibt oder dass man will vergleichen oder man will sie kritisieren. Also es gab nur wenige, die wirklich ehrlich darauf geantwortet haben, ne? Selbst durch Nachbohren. Gut, worauf will ich hinaus? In der Geschichte der Homöopathie und ungefähr ab 1900 gab es die ersten Statistiken tatsächlich, wo in Homöopathie-Journalen gesagt wurde, wir haben eine Umfrage unter 100 Kollegen gemacht, irgendwie die Krebs behandeln und so weiter und so weiter. Und ungefähr in dieser Zeit zwischen 1900 und 1930, also vor dem Zweiten Weltkrieg, gibt es diverse Aussagen dazu, was ist mit Homöopathie möglich. Und um es grob zusammenzufassen, ist die Statistik so, dass ungefähr 10 bis 20% und rund 20% Heilungen behauptet wurden oder also, ne, das sind Tausende Homöopathen, die jetzt darauf geantwortet haben. Das ist sozusagen das Ergebnis dieser Zeit. Ungefähr 20, sagen wir mal 20% Heilung. Man spricht ja heute von Remission. Also ich muss vielleicht noch einen Satz vorneweg sagen. Die harte Frage ist natürlich nur mit Homöopathie. Nicht parallel Homöopathie und Chemotherapie. Da kann man ja immer sagen, das war alles ein Effekt der Chemotherapie, sondern die radikale Frage ist ja, wenn ich jetzt nur Homöopathie machen würde, was könnten Sie mir dann sagen? So, und da kann ich jetzt sozusagen, die erste Aussage ist, aus der Geschichte der Homöopathie kann man sagen, damals war das so 20% Heilung, Tumor verschwindet oder kommt zum Stillstand, 60% deutliche Besserung, das heißt also, na, das erleben wir heute ja auch, die Energie wird besser, der Schlaf wird besser, die Tumorschmerzen werden besser. Die Tumormarker gehen langsam runter. Nicht, dass sie auf Null gehen, aber sie werden besser und solche Dinge, ne? Also 60% Besserung und ungefähr 30% hat man das Gefühl, die Erkrankung schreitet relativ schnell voran und man konnte eigentlich nicht wirklich viel bewegen. Das sind die Ergebnisse von damals. Und jetzt habe ich das immer wieder verfolgt, bis auf heute mit den Kollegen. Und da sind die Zahlen eigentlich ähnlich. Ich würde heute sagen, ehrlicherweise, dass 20% optimistisch ist. Wenn du mit Kollegen wirklich, also nicht beim Seminar, sondern beim Abendessen danach darüber sprichst, landen wir meistens so bei 10 bis 15%. 10 bis 15% Heilung. Also das, was zum Beispiel Jens Wurster immer gerne erzählt, irgendwie seine Wunderheilung, da muss man ehrlicherweise sagen, das sind die gut gelaufenen Fälle, aber der Praxisalltag ist das nicht. Also 10 bis 15%. Immerhin, immerhin, weil es sind ja meistens auch metastasierte Fälle, die von der Schulmedizin aufgegeben worden sind. Und dafür ist das schon irgendwie ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und wenn man dann sagen kann, 60 oder 70% können wir immer die Symptomatik deutlich, deutlich bessern, ist das auch schon sehr viel. Aber wir müssen dann aber auch damit leben können, dass wir 30% der Patienten wahrscheinlich nicht viel helfen können. Das ist so die realistische Aussage zu dem Thema Prognose. Ne?
Ich habe eine kleine Zwischenfrage, wo ich jetzt auch nicht unbedingt eine abschließende Antwort von dir erwarte, ne, aber die, weil die mich jetzt gerade beschäftigt ist, vielleicht hat, da hast du ja sicher auch schon drüber nachgedacht. Hast du ein Gefühl, dass das auch das ist, was Homöopathie im Endeffekt, ne, vielleicht auf ein paar Prozent hoch, paar Prozent runter, wirklich auch zu bieten hat? Oder ist da noch Luft da oben, dass wenn wir besser werden würden in der Homöopathie, wenn wir nochmal andere Mittel hätten oder wenn wir bestimmte Mittel auf ihre Krebswirksamkeit hin, die ja bisher gar nicht überprüft worden sein kann, weil die viel zu klein sind oder ungeprüft oder ich weiß nicht was, ne? Also vielleicht die Frage abzukürzen, liegt das an uns Homöopathen, dass wir nur 20% hinkriegen oder liegt das an der Homöopathie?
Ich denke, dass ein kleiner Prozentsatz rauszuholen ist. Ich kann das, da habe ich ja auch Glück mit André Sain, weil er hat praktisch die letzten fast 10 Jahre seines Lebens widmete er sich jetzt der Krebsbehandlung. Liegt ein bisschen daran, dass sein jüngster Sohn Ben hatte einen ganz schwere Leukämie. Und er hat das jetzt wie als eine Aufgabe gesehen. Und er macht ja eine sehr umfangreiche Anamnese und hat ja ein Wahnsinnsgedächtnis, ein Wahnsinnswissen und so. Da kann ich sehen, dass er praktisch in der Beschäftigung mit der Thematik, sagen wir mal, 10% rausholen konnte. Aber er kann auch keine Wunder bewirken. Das heißt also, ich würde mal sagen, vielleicht können wir das, was wir uns wünschen, ich habe jetzt gesagt, 10% Wunderheilung. Vielleicht können wir die auf 15, auf 20% ausdehnen, aber ich glaube, mehr ist selbst bei allergrößtem Wissen nicht möglich, was an der Komplexität der Erkrankung liegt. Da haben wir ja jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Irgendwie noch,
Richtig.
schaffen wir auch nicht. Das ist ein Thema, was sind eigentlich die Ursachen von Krebs? Die Patienten, die vor uns kommen, was für Schwierigkeiten haben wir mit denen zu arbeiten? Wie unterscheiden die sich von anderen chronischen Patienten? Das ist natürlich eine ganz andere Liga und das sind meistens sehr komplexe Fälle. Also
Aber genau, um das
das
nochmal
liegt
einzuwenden,
eher
wir reden.
daran und nicht an den Grenzen der Homöopathie.
Genau. Aber du hast jetzt sozusagen auch von komplizierten Krebsfällen gesprochen, richtig?
Ja.
Also das heißt, wir gehen sozusagen von komplizierten, metastasierten oder vielleicht von der Schulmedizin auch aufgegebenen Fällen auf. Und da reden wir von den 15%.
Genau,
Gibt es auch
genau.
eine
Ja.
Zahl sozusagen für, was man mit der Schulmedizin her abgleichen kann? Weil die haben ja nur total, die haben ja leichte Krebsfälle bis komplizierte, weiß ich, wie viel Prozent die dann schaffen für Remission, ne? Gibt es da auch Zahlen, also dass man es wirklich vergleichen könnte mit Homöopathie und Medizin?
Gut, also gut, dass du das nochmal klärst, dass wir uns sozusagen, dass wir klar sind, worüber reden wir jetzt. Ich habe primär von den metastasierten Fällen gesprochen, weil das eigentlich die Domäne der Homöopathie ist. Weil wenn du einen Primärtumor hast, dann stürzen sich ja alle auf dich und sagen irgendwie total einfach. Ne? Wir machen einfach eine Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, irgendwie unser Muster und die Erfolgsquote heute mit der modernen Medizin und den neuesten Medikamenten, die sind, ist dermaßen gut. Sie brauchen keine Angst haben. So. Das heißt also, wenn wir dann als Homöopathen in so einer Situation kommen, dann lachen uns alle aus. Die Patienten machen es meistens auch nicht, außer du hast schon eine Erfahrung, eine Vorerfahrung, wo du sagst irgendwie, du, ich habe, der Herr Zander, der hat mir so viel, mein ganzes Leben lang mit allem geholfen. Jetzt frage ich ihn mal, ob er mir nicht mit meinem Primärtumor helfen kann. Aber das sind ja die Ausnahmepatienten, weißt du ja.
Richtig.
Die meisten, die machen all das, was die Schulmedizin sagt irgendwie. Das heißt also, da können wir eigentlich gar nicht vergleichen, weil es erstmal parallel stattfindet. Der echte Vergleich ist dann nämlich möglich, wenn die Patienten zu dir kommen und sagen irgendwie, ich habe jetzt meine letzte Chemotherapie, man hat mir gesagt, ordnen Sie Ihre Dinge, irgendwie leider schlägt die nicht an. Der Tumor wächst gerade, ich bin voller Metastasen, also man ist sozusagen ausgespuckt vom System. Und in so einer Situation fängt man dann an die Behandlung. Und das ist ja das Spannende, dass man das, da komme ich wieder zurück zu dieser Ausgangsfrage, können Sie denn meine Metastasen heilen? Und dann sagt man, da muss man eigentlich sagen, was wir sagen können heute nach Hunderten und Tausenden von Fällen, wir können in ungefähr 2 Drittel der Fälle eine Lebensverlängerung und also eine Verlängerung der Lebenszeit und eine Verbesserung der Lebensqualität mit guter klassischer Homöopathie bewirken. Das heißt, es kann sein, dass Sie Ihre Tumore behalten, aber Sie können wieder Urlaub machen, Sie haben weniger Beschwerden, Sie können fast ein normales Leben wieder führen. Und statt der Prognose, Sie werden nur noch 3 Monate leben, leben die Patienten dann auf einmal 1 Jahr, 2 Jahre. Und nach 2 Jahren sterben sie plötzlich an dem Tumor. Aber sie haben noch mal gute 2 Jahre gehabt. Das heißt, also das ist schwierig in so einer Situation, mit denen darüber zu reden. Aber das ist eigentlich der Background, wo wir sagen, wenn das ist möglich und da können wir den Patienten beraten und weg von diesem Schwarz-Weiß. Und da zeigt sich der Segen der Homöopathie und da kommen dann diese Statistiken ins Spiel, wo man sagen
Super.
kann, selbst bei diesen Schwerkranken sind solche Ergebnisse möglich.
Sehr gut. Also das waren schon mal ein paar wichtige Fragen. Wir könnten natürlich jetzt nur extrem viel über das reden. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen auch, weil wir hauptsächlich Homöopathie-Podcast sind, gehen wir jetzt nicht weiter in diese medizinische Richtung oder auch nicht in die Krankheitsrichtung. Weil da hast du recht, wenn wir mal auf die, warum entsteht ein Tumor und so weiter eingehen, da sind wir jetzt noch eine Stunde dran. Da müssen die Leute dann wirklich zum Krebskongress kommen und sich das dann anhören. Es gibt ja auch einen Publikumstag, wo man das dann anhören kann. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, jetzt gerade wenn man Therapeut oder Student ist, ja auch die Möglichkeit, dann bei Roland selber vorbeizugehen. Sie machen regelmäßig Seminare und da kann man dann nochmal tiefer eintauchen. Oder ich weiß auch bei Martin Bomhard in seiner Online-Bibliothek mit den Seminaren, da gibt es auch einige Sachen, die man da hören kann. Also da ist ja wirklich genug, sich noch zu vertiefen. Das wollen wir mit dem Podcast auch gar nicht bieten. Aber ich finde, was noch interessant ist, was wir vielleicht nochmal besprechen können, ist dann, wie du eigentlich jetzt so die Zeit erlebt hast, weil ich habe das immer mal wieder gehört, dass seit Covid das auch nochmal zugenommen hat. Es geistert ja mal immer so diese Turbokrebs durch die Gegend. Hat sich das wirklich verändert? Du arbeitest ja wirklich schon ganz lange mit Krebspatienten, wie wir jetzt gerade gehört haben. Das heißt, wenn es da eine deutliche Änderung gäbe, also in der ganz aktuellen Phase, dann hättest du sie ja bemerkt als Unterschied, nehme ich an.
Ja. Ich sehe den Unterschied, ich sehe keinen riesigen Unterschied. Ich mache das ja jetzt sozusagen seit 30 Jahren. Da ist es so, dass man eigentlich sehen kann, in dieser Zeit, es findet eine konstante Zunahme von Krebs.
Ja, das ist nämlich auch meine Beobachtung von der kurzen Zeit. Ja.
Genau. Und jetzt ist es halt ein bisschen, sagen wir mal, wenn die Wahrnehmung genau auf eine bestimmte Zeit gerichtet ist, hat man wieder den Eindruck einer Zunahme. Wenn man den Zeitrahmen aber größer macht, sieht man, auch die Jahre vorher hat es eigentlich konstant, konstant zugenommen. Das Einzige, was ich praktisch jetzt im Moment seit Covid sehe, ist, dass die Menschen total durch den Wind sind. Also das Thema Angst, Verunsicherung, Instabilität auf der emotionalen Ebene, das ist so krass, das ist so stark gewachsen. Das macht das ganze Komplizierte natürlich noch ein bisschen komplizierter. So, das sehe ich schon. Aber das haben wir auch bei anderen Erkrankungen. Insofern haben wir viel, viel mehr chronische Erkrankungen. Wir haben,
Genau.
es ist also, ja, du weißt genau, was ich meine. Das ist dramatisch. diese psychosozialen Auswirkungen der Pandemie. Und ich will das gar nicht auch immer nur auf die Impfung zurückzuführen, weil ich denke mal, die ganze Phase und diese ganze, allein der Faktor Angst, der hat so viele Auswirkungen gehabt, irgendwie, das lässt sich gar nicht nur auf
Genau.
auf einen Bösewicht irgendwie reduzieren.
Also ich hatte alleine heute wieder zwei junge Leute mit Panikattacken.
Ja,
Seit
genau.
der Zeit, das hat massiv zugenommen. Also Panikattacken hatte ich vielleicht einmal in 2 Monaten vorher.
Ja,
Und die,
absolut.
vor allen Dingen junge Leute, die in der Pandemie vielleicht noch nicht auffällig geworden sind, die jetzt aber nach der Pandemie alle so eine Art Burnout haben,
Ja.
in Form von Angststörungen, das hat massiv zugenommen. Also.
Ja, genau.
Und da ist ja wieder das Schöne, um das auch nochmal vorzuhalten, ne? Wir haben ja wirklich mit der Homöopathie eine tolle Heilmethode und Möglichkeit, eigentlich all diese Fälle immer zu begleiten. Ne? Selbst wenn wir sie eben nicht hauptsächlich betreuen können, müssen, dürfen oder wollen oder was auch immer. Ne? Aber wir haben immer die Chance zuzuarbeiten. Und das ist eigentlich auch, gerade für junge Therapeuten, da würde ich auch nochmal von meiner Seite auch nochmal Mut machen. Ich habe immer gesagt, ich behandle ihren Krebs nicht alleine, mache ich nicht. Ich habe immer einen Supervisor. Ich werde den Fall eh nicht allein betreuen. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. B, werde ich auch nicht Sie betreuen, wenn wir keinen Mediziner im Hintergrund haben. Das ist auch juristisch einfach ein Schutz für mich, damit niemand sagen kann, ich hätte da fahrlässig gehandelt. Ne? Wenn Sie das in Eigenverantwortung so machen, aber ich werde das immer auf der Akte schreiben. Ich empfehle Ihnen natürlich, die konventionelle Therapie genauso zu machen, wie sie vorgegeben ist. Ne? Und ansonsten verweise ich Sie in die Klinika Spinedi, wo wir jetzt ja gerade ein Interview hatten, ins Tessin, wenn Sie es wirklich ganz allein wollen. Und ich betreue die Patienten dann immer co, auch für die Operationenbegleitung, für die Ängste, für die Sorgen. Und da merken die Leute nämlich, und das Spannende ist, dass viele Krebstherapien, die ich jetzt mitbegleitet habe, sie am Schluss bei mir geblieben sind und möglichst schnell versucht haben, diesen Arzt zu verlassen. Und heute noch Patienten sind bei mir, weil sie einfach gemerkt haben durch diese Begleitung, dass ich jetzt nicht vielleicht ihren Krebs geheilt habe, das würden sie mir wahrscheinlich nicht unterstellen und ich auch nicht mehr behaupten, ne? Aber sie hätten viel weniger Nebenwirkungen von der Chemotherapie gehabt, die Operationskomplikationen sind schnell besser geworden, die Energierückgewinnung nach dem Chemotherapie war viel schneller, als bevor sie zu mir gekommen ist und so weiter. Und das ist, finde ich, das, was du nochmal schön rausgeholt, das hat auch der Holger Malcho gesagt, eigentlich diese Bastion von Homöopathie kann man gar nicht hoch genug bewerten, weil natürlich die Sekundärfaktoren, also die Sekundärwirkung von dieser verbesserten Lebensqualität auf all die ganzen Therapien beim Arzt sich natürlich positiv auswirken.
Ja, absolut. Da würde ich auch sagen, man weiß ja nicht, wo bei dir die Reise hingeht mit deinen Erkrankungen, aber ich habe das Gefühl, du stapelst da ein bisschen tief, weil die Leute müssen nicht in die Klinik gehen, die müssen nicht zu Spinedi gehen, weil wir machen genau das Gleiche wie die. Also das kannst du billiger ambulant haben, sage ich mal einfach mal frech. Und du brauchst halt jemanden, der Erfahrung hat mit chronischen Erkrankungen. Aber wenn er schwierige chronische Erkrankungen behandeln kann und sich dann in die Thematik Krebsarbeit einarbeiten kann, dann kann er auch Krebs gut behandeln. Also
Deshalb bin ich ja bei euch in der Weiterbildung.
eben, also
Genau.
schauen wir mal in ein paar Jahren, wenn du dann sagst, wenn du dann nicht mehr sagst, irgendwie, sie müssen das so und so und so machen, irgendwie so, sondern sagst irgendwie, okay, versuchen wir es irgendwie, ne? Und ich glaube, der Schritt ist nicht mehr weit, habe ich das Gefühl.
Okay, ich nehme dich beim Wort. Du hast mich ja schon so zu einigem inspiriert, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Ne? Das war vielleicht auch nicht die letzte Inspiration.
Schön,
Super,
gut.
damit wir uns auch nicht künstlich in die Länge ziehen, überlasse ich dir aber gerne nochmal das Wort. Gibt es noch was Wichtiges, was wir wirklich nochmal besprechen sollten zum Thema Krebs, was jetzt die Leute wirklich interessieren könnte, ohne dass wir zu lange nochmal ausholen?
Vielleicht höchstens das, was wir vorhin hatten, irgendwie, wenn man sich unsicher ist, haben wir heute einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Ne? Du hast jetzt mit der Tumorkonferenz angesprochen, irgendwie, oder die Möglichkeit von Supervision von Kollegen, die sich auskennen, die Literatur dazu, Seminare, irgendwie, das Wissen heute zum Thema Homöopathie und Krebs, das ist einfach um ein Vielfaches gewachsen, gleich wie vor 30 Jahren. Also deswegen muss man da eigentlich, wenn es einen wirklich interessiert, sollte es hoffentlich eher unser Gespräch motivieren, da
Sehr
intensiver
gut.
mit zu beschäftigen und nicht, dass man sagt, irgendwie, oh Gott, das kann ich ja sowieso nicht. Irgendwie, ne? Das ist eher das Gegenteil. Weil wenn Krebs so zunimmt, können wir die Leute zu wenigen Homöopathen schicken. Die kommen da gar nicht gegen an, gegen diese Patientenflut. Also André hat eine Wartefrist von einem Jahr. Das ist irgendwie unrealistisch. Ne? Dann wie beim Psychotherapeuten.
Ja, genau.
Dann braucht es uns auch Homöopathen, weil du kannst nicht in ein Jahr auf den Therapieplatz warten
Richtig.
und jetzt sofort losgehen. Bei Krebs ist genauso. Alle mal kurz nach der Diagnose soll es sofort losgehen. Und dafür gibt
Ja.
es ganz viele Therapeuten, die Krebs behandeln. Und deswegen sollten wir sie eher so ausbilden und ermutigen und mit Hilfe von Supervision, dass sie es irgendwie anfangen, weil die Gesellschaft braucht ganz, ganz, ganz viele Krebstherapeuten.
Super. Vielen Dank. Perfektes Schlusswort. Vielen Dank. Haben wir dich nicht das letzte Mal? Wir haben schon im Vorfeld gesprochen. Wir werden Roland ein weiteres Mal einladen zu einem ganz anderen wichtigen Thema, was ich auch sehr brisant finde. Und dann können wir uns den ganzen Einleitungen nämlich sparen. Haben wir mehr Zeit, wirklich noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Ich verrate aber noch nicht was. Dürft ihr euch wundern, dann, wenn es soweit ist. Ansonsten haben wir uns ja sowieso nicht zum letzten Mal gesehen, wir beide. So sage ich nochmal ganz, ganz vielen Dank an dich, Roland, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit
Gerne,
uns
Marvin.
darüber zu sprechen, und weiterhin viel Erfolg mit all deinen Projekten.
Dankeschön und jederzeit gerne wieder hier. Tschüss, tschüss.